Ja, wir wollen heute einmal mit seiner Hilfe versuchen, uns mal einige Gedanken zu machen über das hohe priesterliche Gebet. Natürlich nicht über das gesamte Gebet, was uns ja im 17. Kapitel des Johannesevangeliums wiedergegeben ist, sondern wir wollen heute einmal die ersten 5 Verse betrachten und die dazu zunächst mal vorlesen. Also Johannes 17, Verse 1 bis 5. Da schreibt der Evangelist Folgendes. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist jetzt gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Du hast die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, in den Feld. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir wollen nochmal still werden. Ja, Herr, wir zeigen, selbst zu Ruhe. Du wirst da ein ganz Recht behalten, mach uns still und Frieden. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir wissen, es war ja kurz vor der Kreuzigung und Jesus Christus war ja immer noch dabei, nicht den Jüngern seinen bevorstehenden Leidensweg zu erklären. Das kann man auch in diesem Kapitel 13 bis 16 des Johannes-Evangeliums alles nachlesen. Und nun war es so, dass er jetzt in wenigen mit seinen 11 verbliebenen Jüngern würde er nach dem Passamahl in den Garten Gethsemane aufbrechen, wo er also eine ganz besondere Zeit im Gebet mit seinem Vater verbrachte. Und das wird uns ja in allen synoptischen Evangelien wiedergeben, festgehalten, Matthäus, Markus, Lukas und eben auch Johannes. Nur Johannes, das fällt auf, erwähnt in seinem Evangelium diese Szene nur mit einem einzigen Vers. Das ist eben der Vers 1 aus dem 18. Kapitel. Aber dieser Johannes ist es, der nur über dieses hochpriesterliche Gebet Jesu mit seinem Vater berichtet. Nicht das mit dem Geschehen, da in dem Garten Gethsemane vorausging. Und es ist ja wunderbar, dieses hochpriesterliche Gebet kann man ja wunderbar einteilen. Man kann es in 3 Teile einteilen. Und heute Morgen aber die ersten 5 Verse. Und in diesen ersten 5 Versen, da geht es ja wirklich um die ewige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Dann in den nächsten Versen, der zweite Teil, das sind dann die Verse 6 bis 19, da geht es dann sozusagen um die Fürbitte Jesu für seine Jünger, die ja letztendlich zurückbleiben müssen, wenn Jesus Christus nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, wieder in die Herrlichkeit zurückkehrt, als er gekommen ist. Die Jünger müssen ja zurück. Die restlichen Verse, von Vers 20 bis 26, der dritte Teil, da geht es, ja, wie soll man sagen, auch um Fürbitte. Schließlich für diejenigen, die einmal zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen werden. Also auch für uns heute. Und so kann man dieses 17. Kapitel wunderbar einteilen in diese 3 Teile. Es wird also insofern nicht auseinandergerissen und deswegen ist es eine gute Gelegenheit, heute mal den ersten Teil zu betrachten, diese ersten 5 Verse. Ich gebe natürlich auch hinzu, dieses hochpriesterliche Gebet aus Johannes 17 ist natürlich nicht einfach zu kommentieren, ist natürlich nicht einfach auszulegen. Denn dieses Gebet ist ja in der Tat etwas, das dieser Welt vollständig enthoben ist. Obwohl es darin natürlich auch um Menschen geht, hier um die Jünger, wie wir vorhin gesagt haben, die zurückbleiben müssen. Und dieses hochpriesterliche Gebet wird ja von vielen Kommentatoren, von vielen Auslegern, von vielen ersten schottischen Reformator, John Knox, sagt man Folgendes. Dass Gott ihm, als er auf dem Sterbebett lag, in den letzten Tagen seiner Krankheit mit seiner Gnade und mit seiner Kraft stärkte, wodurch, indem er, also John Knox, jeden Tag nicht dieses großartige Kapitel 17 des Johannes-Evangeliums gelesen hat. Von Martin Luther wird gesagt, er schrieb, ist es nicht der Originaltod Martin Luther, sondern schon etwas so an unsere Sprache angelegt. Dies ist wirklich ein über alle Maßen warmes und herzliches Gebet. Es öffnet die Tiefen deines Herzens, sowohl in Bezug auf uns als auch auf deinen Vater. Und er schüttet sie alle vor Gott aus. Es klingt so ähnlich, so einfach. Es ist so tief, so reich, so weit niemand kann es erreichen. Und Luthers Freund Melanchthon, es gibt keine Stimme, die jemals gehört wurde, weder im Himmel noch auf Erden, heiliger, fruchtbarer, erhabener als dieses Gebet des Sohnes Gottes. Und ein Unbekannter aus dieser Zeit sagte, dieses Gebet liegt auf einer Ebene, ja, die so erhaben ist, dass kein Jünger mitsprechen kann. All unsere Gebete verblassen wie Kerzen im Vergleich zu sein. Das sind mal so einige Aussprüche von bekannten Persönlichkeiten zu diesem hohen priesterlichen Gebet. Wenn wir jetzt an diese ersten fünf Verse herangehen, dann fällt natürlich sofort als erstes auf, dass Jesus nie ohne Gebet handelte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Augenmerk gleich auf diesen ersten Vers legen, wo es dann heißt, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Und wir wissen ja, der Apostel Johannes ist ja dafür bekannt, dass er in seinem Evangelium immer wieder, ja, das Besondere berichtet, ja, Einzelheiten, die so manche vielleicht als nebensächlich betrachtet. Die aber eben doch für Johannes und letztendlich eben doch für uns auch bedeutsam sind. Es ist ja interessant, wir erfahren ja hier, wenn wir den Text durchlesen, wir erfahren ja eben nicht, ob Jesus kniete oder ob er stand. Wir erfahren ja auch nicht, ob er die Hände zum Himmel emporgehoben hat oder ob er sie gefaltet hat, sondern es heißt es schlicht und einfach, er blickte auf ihn zum Himmel, zu seinem himmlischen Vater, mit dem er jetzt, bevor diese schwere Stunde kam, mit dem er natürlich jetzt in einer ganz besonderen Verbindung sein wollte. Und dieses zum Himmel emporgehoben, liebe Geschwister, ist ja genau das, was der Psalmist in einem Psalm sagt, und zwar in dem Psalm 123 in den ersten Versen. Da sagt er nämlich folgendes: Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frauen, so sehen unsere Augen auf den Herrn, unser Gott, dass er uns gewährt wird. Wie gesagt, hier blickt Jesus auf den, könnte man ein bisschen als symbolisch als ein Bild sehen, er blickt hinauf zu der Herrlichkeit Gottes, auf der er letztendlich gekommen ist. Und wenn wir das einmal vergleichen mit der Situation im Garten mit Gethsemane, da blickte er ja zur Erde, er kniete, er fiel auf seine Füße, auf seine ganze Situation, die jetzt ihm jetzt bevorstand, ausschließlich mit seinem Herrn zu bereden, sondern es war ein ganz, ganz wichtiger Worte zu allererst vorrangig mit seinem Vater im Himmel darüber reden. Und wir alle wissen, ein vertrauenswürdiger Mensch ist gut, ist richtig, ist hilfreich, nicht das erleichtert, ohne Frage, nicht erleichtert das Herz, aber es liegt nun mal auf einer ganz anderen geistigen Ebene, wenn ich zuallererst nicht die Verbindung, die Nähe, das Gebet zu meinem himmlischen Vater suche. Liegt nun mal auf einer ganz anderen Ebene, liebe Geschwister. Und wir sehen es ja gerade am Leben von Jesus Christus. Er befand sich in ununterbrochener Gemeinschaft mit seinem Vater. Nicht schon, wenn wir uns die Mühe machen, wir würden eine Vielzahl von Bibelstellen finden, die wir zum Ausdruck bringen. In Lukas 3, Vers 21. Und es begab sich, als sich alles Volk taufen ließ und Jesus aufgetauft wird, und wisse, dass sich der Himmel aufgab. Lukas 6, Vers 12 folgende. Ich zeige uns, dass Jesus, bevor er seine Jünger rief, eine ganze Nacht lang betete. Ich mag es 1, Vers 35 mal deutlich, dass Jesus, bevor er seinen öffentlichen Dienst begann, ebenfalls betete. Nicht um, wir kennen diese Situation mit Verklärung da auf diesem Berg, wo er mit seinen drei Jüngern hingegangen ist, vorher stieg er auf einen Berg und betete. Und natürlich betete Jesus auch, bevor er ans Kreuz ging und er suchte seinen Vater zuvor auch noch im Gebet im Garten Gethsemane. Und wie sollte es anders sein? All die Worte, die er am Kreuz aussprach, es waren letztendlich gewesen. Also wir sehen, Jesus tat in der Tat nichts ohne Gebet, nichts ohne diese innige Gemeinschaft mit seinem Vater. Und da darf uns der Herr Jesus Christus wirklich für unser tägliches Leben in der Tat ein Vorbild sein. Nicht eben nichts, ja, liebe Geschwister, eben nichts ohne Gebet zu beginnen. Und sei die Situation noch so banal, noch so einfach, eben nicht nur in notvollen Situationen, liebe Geschwister. Sondern, ja, selbst wenn ich auf dem Hause gehe, nicht nur, liebe Geschwister, kann ich ein Gebet sprechen, dass er mich auf dem Weg behütet oder bewahrt, wie auch immer. Nicht in allen Dingen unseres Lebens. Und das ist insofern wichtig, weil wir ja immer in der Gefahr stehen, dass wir unsere Prioritäten falsch setzen. Nicht wir auch immer wieder das begründen, dass wir zum Beispiel die Zeit als Entschuldigung anführen. Da dürfen wir auch zum Beispiel Martin Luther zum Vorbild nehmen. Er hat eben mal gesagt, ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten. Und wenn der Reformator und noch viel mehr liebe Geschwister und der Jesus Christus das für nötig hielt, ja, wie viel mehr dann wir, die wir noch Sünder sind, wenn auch errettete Sünder, wie viel dann mehr wir? Also das ist das Erste, was ich so aus diesem hohen priesterlichen Gebet lerne, aus diesem ersten Teil, ist, dass Jesus wirklich nichts tat eben ohne Gebet. Und kommen wir jetzt mal zum Inhalt des Gebetes. Also bevor er für seine Jünger damals und dann natürlich auch für seine zukünftige Nachfolger, bevor er darauf zu sprechen kommt, nicht hat er jetzt ganz zunächst mal ein ganz persönliches Anliegen, was seinen Vater und Nun ist natürlich nicht entscheidend, was der Duden schreibt über dieses Wort Verherrlichung, sondern was das Wort Gottes sagt. Und so habe ich gesagt, dass es vom hebräischen Urtext bedeutet, Verherrlichen eigentlich die Pracht, die Schönheit, die Ehre, die Würde, die Größe, die Vollkommenheit Gottes wirklich herauszustellen und dann formuliert man folgendermaßen und sagt, Gott verherrliche heißt, ihn in seiner, ja, was wir gerade aufgezählt haben, in seiner Pracht, in seiner Schönheit, in seiner Ehre, in seiner Würde, in seiner Größe, in seiner Vollkommenheit, wirklich ihn anzuerkennen und diesem Anerkennen Raum zu geben durch Loben, durch Anrufen und durch Anbeten. Aber, liebe Geschwister, sich in Bezug auf die Bedeutung dieses Wortes verherrlichen, sich nur auf Eigenschaften zu konzentrieren, das würde allerdings zu kurz greifen. Das würde wirklich zu kurz greifen. Gottes Herrlichkeit, wenn man sie wirklich in seinem ganzen Ausmaß wirklich verstehen kann, Gottes Herrlichkeit können wir überhaupt erst dann verstehen, wenn wir sie wirklich in den Beziehungen der Person der Dreieinigkeit sehen. Und da, ganz besonders in der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, liebe Geschwister. Nicht und dann, denn da erkennen wir, dass sich Gottes Herrlichkeit nicht allein auf Eigenschaften bezieht, sondern vor allen Dingen auf ein Ereignis, liebe Geschwister. Auf ein Ereignis, das damit begonnen hat, dass der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus Mensch wurde, aus dem uns bekannt wurde. Johannes 1, Vers 14. Und wir sahen seine Herrlichkeit als eingeborenen Sohnes vom Vater. Und wenn wir das Leben, und wenn wir das Leben von Jesus Christus betrachten, nicht, Jesus Christus hat mit seinem ganzen irdischen Leben wirklich den Vater verherrlicht. Er hat vollkommen zu seiner Ehre gelebt, er hat vollkommen das Gesetz erfüllt. Nicht Jesus suchte niemals die Verherrlichung, den Ruhm, die Anerkennung bei Menschen. Wir kennen ja einige Ereignisse, als er 5000 Menschen das abgemacht hat oder als er da eingezogen ist, da auf dem Esel hergeritten ist, dann nach Jerusalem, da waren die Menschen begeistert, die Massen haben ihm zugejubelt und in einem Fall wollen sie ihn sogar zum Brotkönig machen. Und Jesus sagte einmal in Johannes 5, Vers 41, ich nehme nicht die Ehre von Menschen, ich nehme nicht die Brot von Menschen. Dass das in unserer Gesellschaft vollkommen anders aussieht. Damals in Israel, wie auch heute hier in unserer Gesellschaft, wo die Mächtigen der Welt zum Teil die Gunst des Volkes suchen, entsprechende Versprechungen machen, die sie später nicht einhalten können. Das erleben wir auch in unserer Politik, bei unseren Politikern. So ist das eben. Aber wie sieht es eigentlich diesbezüglich bei dir aus? Wie sieht es bezüglich bei uns Jesus Leuten wirklich aus? Inwieweit suchst du Anerkennung bei den Menschen? Oder die Frage mal ein bisschen anders gestellt. Ist es berechtigt, darüber nachzusehen, was andere über dich denken und sagen? Du kannst diese Frage nicht einfach so vom Tisch fegen. Nur wenn du einfach antworten musst, nur einen Viertel kann. Denn wir wissen auch, geistig gesehen, sollen wir unter unseren Mitmenschen einen angenehmen Duft verbreiten. Aber wir wissen alle, letztlich entscheidend ist, was der Herr über dich denkt und sagt. Und deswegen muss es auch immer wieder unsere Bitte sein, dass er uns davon bewahrt, dass wir vor Menschenfurcht vergehen und dass wir uns von ihnen abhängig machen. Nicht, was nützt es dir, wenn dir Menschen zujubeln, wenn sie dich feiern wie ein Superstar, was weiß ich, und du hast kein Ansehen, du hast keine Ehre beim lebendigen Gott. Nicht, und ich denke mal, gerade die Verantwortlichen innerhalb einer Gemeinde, Jesu Christi, sind hier ganz besonders angesprochen. Ich sage mal so, dass sie nicht der Versuchung unterlegen sind, sich zu präsentieren, nicht damit sie Anerkennung und Ehre durch die Gemeinde bekommen. Also hier sind sie wirklich die Verantwortlichen, die Helden, oder wie auch immer man die Bezeichnung wirklich angesprochen hat. Also halten wir fest, nicht, und der Größe sie nur stillhalten und aushalten konnte, was der Vater seinem Sohn jetzt nämlich da aufrecht hat. Aber das ist ja jetzt der entscheidende Punkt. Denn indem der Vater das aber geschehen ließ, Jesus da, das geschehen ließ, verherrlichte er, also der lebendige Gott, seinerseits seinen Sohn in ganz besonderer Weise. Er nahm ihn, seinen Sohn, wegen als Sühnopfer für die Sünden der Menschen an. Und wenn man sich weitergeht, hat ihn, wenn man so will, auch verherrlicht am dritten Tag in Form der Auferstehung. Das lässt sich natürlich eine Unterschied Gottes war im Bild des Wortes, ein Bestätigung, das, was er wirklich getan hat. Und wir wissen heute, ist ihm alle Macht im Himmel und auf Erden regiert. Und wir sehen also, dass Gottes Herrlichkeit von der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn geht. Es ist sozusagen, ja, sozusagen ein gegenseitiges Verherrlichen, das uns hier in diesem Text also wirklich in den ersten fünf Versen da gezeigt wird. Nun könnte man ja auf den Gedanken kommen und sagen, klingt das nicht ein bisschen selbstzentriert, wenn Jesus seinen Vater als erstes um Herrlichkeit bzw. Verherrlichung von sich selbst bittet? Könnte man sich das stellen. Aber dabei dürfen wir Folgendes nicht übersehen, wie Jesus das geführt wird. Er sagte, verherrliche deinen Sohn. Und jetzt kommt der entscheidende Nachsatz, damit dein Sohn dich auch verherrlicht. Also verstehen wir, es ging Jesus Christus letztlich darum, dass sein Vater nicht alle Herrlichkeit erfährt. In diesem bekannten großen Westminster Katechismus, da lautet gleich die erste Frage, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Antwort: Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und dann heißt es weiter, ihn vollkommen zu genießen in aller Ewigkeit. Also Gott zu verherrlichen, würde ich das sagen. Und darum geht es auch, wenn wir uns betrachten und Jesus Leute, die wir nachfolgen. Darum geht es. Gott in all dem wirklich zu verherrlichen. Du liebst eben nicht für deine eigenen Wünsche und für deine eigenen Ziele, sondern du erlebst hier auf Erden allein zur Ehre Gottes. Wir haben die Reformation gesagt, soli deo gloria, allein zur Ehre Gottes. Das ist der Maßstab, liebe Geschwister. Das ist der Maßstab und das ist die Erfüllung wirklich deines und meines Lebens. Und wenn wir in die Welt schauen, oder nur in unsere nächste Umgebung, sieht es ganz anders aus. Jeder möchte ein erfülltes, ein glückliches Leben, was auch diese Erde war. In gewisser Weise kann man es ja auch nachvollziehen, liebe Geschwister. Man versucht ja auf alle möglichen Wege das zu erreichen, was weiß ich, durch Erfolg im Beruf, durch Anerkennung, Lehre bei den Menschen, oder er sucht sein Glück im Reichtum, im Wohlstand, im Hobby, im Reisen, etc. Und die Bibel macht uns, oder das Wort Gottes, macht uns aber deutlich, dass dies alles nur vorübergehende, ja, eine vorübergehende Befriedigung darstellt. Wir sehen es ja heute immer wieder, ständig ist der Mensch nicht auf der Suche nach dem nächsten Kick. Sehen wir immer wieder. Und das Schlimme ist, nicht wenige landen wirklich nach einer Suche oder Sehnsucht nach Glück, ja, gelangen sie in Depression oder manche sogar in irgendwelchen Süchten, Abhängigkeiten, die wir wissen. Eins, das muss man ganz klipp und klar sagen, nicht Selbstverwirklichung, nicht Selbstverliebtheit, liebe Geschwister, glaub an dich, denk zuerst an dich, du musst dir erst selbst gefallen, du musst dir selbst lieben und so weiter und so fort. Wir kennen ja alle diese Sprüche. Nicht, was heute immer so groß geschrieben wird. Das ist eben nicht die Erfüllung eines erfüllten Lebens im Sinne von Gottes, von Gott, sondern allein die Verherrlichung Gottes. Und wir haben ja einen ganz markanten Vers. Wir haben einen ganz markanten Vers auf der Bibel. Den 1. Korinther 10, Vers 31. Da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt, oder alles, was ihr tut, damit ist also alles abgedeckt, liebe Geschwister, damit ist alles abgedeckt. Nicht, dass du allein oder dass du alles zur Ehre Gottes. So steht es. natürlich hier meine interessante Frage, wie ist das nämlich hin zu verstehen, dass Jesus sagt, dass er das Werk vollendet hat, obwohl er die Kreuzigung noch gar nicht gesehen hat, das stand ja noch bevor. Er rief ja erst am Kreuz, es ist vollbracht. Oder anders, mal anders gefragt, was für ein Werk geht hier überhaupt an, ist hier überhaupt angefangen? Ich will das nur mal an dieser Stelle erwähnen. Es gibt zwei Lager, die sich vollkommen und komplett konträr gegenüberstehen. Nicht einige sagen, das bezieht sich jetzt vorausschauend, liebe Geschwister, vorausschauend auf das Werk des Herrn am Kreuz und gründlich folgt. Jesus, ich zitiere mal die ganze Stelle, Jesus war sich sicher, dass er den Auftrag am Kreuz erfüllen würde. Und es ging so, insofern für ihn schon so war, als wäre es geschehen. Und Jesus war der Sohn Gottes, sagen sie, nicht er ohnehin alles aus der Zeit und Perspektive sieht. Nicht er, sein Vater und der Heilige Geist haben vor allen Zeiten der Welt, haben sie einen Erlösungsplan für die Menschheit auch sich ausgedacht, sich festgelegt. Jesus musste die Herrlichkeit verlassen, er musste diesen schweren Weg gehen. Nicht nur eines Tages wird er aufgestehen und dann wieder zurückkehren in die Herrlichkeit des Vaters, von woher gekommen. Eine Lage, die argumentieren das so. Sie sagen, vorausschauend eben auf das Werk des Herrn, wie schon haben sie so lange gegründet. Dann gibt es das andere Lager, die sagen, nein, nein, so kann man das nicht sehen. Nicht, das scheint für sie so nicht klar zu sein. Denn sie sagen, dass sie dies auf das Werk, dass sie das eben nicht auf das Werk am Kreuz beziehen kann, bevor es geschah. Sie sagen nämlich rückblickend auf sein Leben. Die einen sagen vorausschauend und die anderen sagen eben rückblickend auf sein Leben bezieht sich das Werk, von dem wir in Johannes 17 geredet haben. Und sie führen als Begründung an solche Dinge an, gegeben, Vers 22 und Vers 26 heißt es nochmal, er hat ihnen den Namen des Vaters und getan. Nicht sie beziehen also das Werk auf diese Dinge, die wir da gerade alle aufgezählt haben. Und das sind also diese beiden Lager, die sich da eben jetzt vollkommen konträr gegenüberstehen. Und so sehen sie auch das Leben des Apostel Paulus, denn er hat ja auch mal gesagt in 1. Timotheus 4, Vers 7, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. So sehen Sie auch bei dem Apostel Paulus dieses Werk ebenso. Und das ist das Erste, das ist das Zweite, was uns aus diesem Text, aus diesen ersten fünf Versen auch wichtig wird. Das Erste also, dass Jesus nie ohne Gebet handelt. Und das Zweite war eben, ja, dass wir hier sehen, dieses gegenseitige Verherrlichen. Und wir haben gerade erläutert, wie das wirklich zu verstehen ist. Und jetzt erwähnt ja Jesus Christus hier noch Folgendes, und zwar in den Versen 2 und 3, da heißt es ja, du hast ihm Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, also nicht alle, ja, nur die du ihm gegeben hast, das Ewige Leben trägt. Und mal in Vers 3, das ist aber das Ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also hier ein weiteres Thema, was er hier anspricht, nicht das ewige Leben oder die Ewigkeit oder Himmel, wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Und das sagt er zunächst hier in diesen Versen 2 und 3. Und in diesen Versen 2 und 3 wird zunächst mal ganz deutlich, das Heil kommt durch einen einzigen Kanal zu uns, nämlich durch Jesus Christus, den Gott zu uns gesandt hat. An ihm allein entscheidet sich ja, Leben oder Tod, Errettung oder Verdammnis. Der Vater hat dem Sohn alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das heißt also, der 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig, sprich, errettet werden. Also es gibt nur einen Weg, es gibt nur einen Weg in den Himmel, ich meine, für uns ist das klar, selbstverständlich, aber man kann das nicht oft genug betonen. Es gibt nur einen Weg in den Himmel zum ewigen Leben, das ist der Glaube. Und liebe Geschwister, nicht einfach nur der Glaube an Gott. Manche Menschen sagen, wir glauben an Gott, was auch immer wir darunter verstehen. Also nicht einfach nur der Glaube an Gott, den Vater, sondern der Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern damit verbunden, liebe Geschwister, der Glaube an den Sohn, den der Vater gesandt hat, um dadurch Menschen wirklich zu erretten, liebe Geschwister. Johannes 3, Vers 36, wir haben den Sohn. Schon zugesagt. Aber was ist jetzt ewiges Leben? Was ist Ewigkeit? Man kann das jetzt zunächst mal auf den zeitlichen Aspekt abstellen. Man kann sagen, ja, ein Leben, das niemals endet, diese unendliche Ewigkeit, die sich kein Ende hat, ich meine, das ist ja schwer für uns in den Kopf zu bekommen, geschweige denn, uns das überhaupt einmal vorzustellen, liebe Geschwister. Und ich lasse nicht. Ich lasse ein nettes Beispiel dazu. Einer versuchte das mal einem anderen zu erklären, Ewigkeit. Und er gab ein folgendes Beispiel. Wenn alle 10.000 Jahre einmal ein Vogel seinen Schnabel an die Spitze des Mount Everest abwächst und das so lange tut, nicht bis der Berg endgültig abgetragen ist, dann ist gerade mal eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Schon das ein nettes Beispiel. Als er demjenigen sein Gegenüber das erzählt hat, hatte der natürlich ganz menschlich, klar, was er denn die ganze Ewigkeit über dann macht, irgendwann hat er doch mal alles gesehen. Aber ich denke, das ist wieder so eine typische menschliche Vorstellung der Herangehensweise, die wir gesagt haben. Nein, man muss also sagen, der immer die Ewigkeit oder das ewige Leben, wie auch immer du das bezeichnest, was diese Dinge betrifft, nicht Langeweile wird dort ein Fremdwort sein, liebe Geschwister. Langeweile wird dort ein Fremdwort sein. Ich weiß nicht, vielleicht predigen wir zu wenig. Vielleicht wird zu wenig in den Gemeinden über Himmel, über ewiges Leben, über Ewigkeit gepredigt. Ich meine, das ist ja nicht nur eine Aufgabe für uns, was weiß ich, für Beerdigung. Oder dass man das ab und zu mal als Aufgabe sieht, im Seniorenheim zu erzählen, liebe Geschwister. Aber vielleicht predigen wir wirklich zu wenig darüber, obwohl wir ja da hinkommen wollen, obwohl wir hier unsere Zukunft da verbringen und obwohl wir ja einen Gott haben, der uns auch in gewisser Weise Auskunft gibt über die Welt. Wer das macht, das machen wir nachher noch sehen. Ich habe immer so eine Vorliebe, was Gemeinden anbetrifft. Und dann ruft die entsprechende Internetseite auf und schaut mir so die Präambel an, das heißt also, was sie so glauben. Und dann geht die Vorliebe ins Predikativ. Und das ist hochinteressant, was man da so feststellen kann. Und dann geht schon das Predikativ durch, nicht welche Texte haben sie vor allen Dingen, mit welchen Themen haben sie das überschrieben. Und da macht man also eine hochinteressante Entdeckung, nicht? Und zwar, wenn man sich das mal wirklich über einen längeren Zeitraum wirklich anschaut, dann gibt man in der Tat den Eindruck, dass vielfach, jetzt bewusst oder unbewusst, das kann ich jetzt nicht beurteilen, nicht der Gedanke wirklich existiert, sich ganz stark hier auf die Erde konzentrieren zu müssen, liebe Geschwister. Und die Bibel, die denkt da ganz anders. Die Bibel denkt da ganz anders, vor allem in das Neue Testament. Wer nämlich im Himmel, wer nämlich in der Ewigkeit zu Hause ist, Aber das ist ganz wichtig. die Ewigkeit oder das ewige Leben so präsentiert wird, dass ich sage, was noch nicht sein wird. Aber das wissen wir ja in der Bibel. Es wird kein Tod sein, kein Leid sein, es wird kein Schmerz, es wird kein Schreien sein, es wird keine Tränen geben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich meine, stell dich nur einmal die Erde, nur einmal ganz kurz vor, all diese negativen Dinge gäbe es nicht. Nur für einen kurzen Moment vorstellen. Nicht, das wäre ja so. Vor allen Zeiten, liebe Geschwister, nicht wirklich nachvertragen und erleben, was wir heute in einem erschöpften Haus machen. Nicht, dass sie wirklich nicht nach Gott ihren Schöpfer fragen, sondern sie verlieren ihre Verlangen. Sie haben das Geschöpf selbst, nicht der Materialismus, nicht folgen eventuell falschen Religionen, irgendwelchen Philosophien und basteln sich so ihren eigenen Gott, ihren eigenen Glauben, liebe Geschwister. Und das ist auch super. Danke, dass du immer wieder auch für uns eintrittst, mein Vater. So wie du es damals bei den